Die Kraft zu schreien haben nur noch wenige Babys, totgeweihte Bündel Mensch.
Der mit über 700 Zimmermannsnägeln bestückte Sprengsatz war 2004 in der von
verzweifelte Angehörige auf der Suche nach Vermissten.
Die Zahl der Todesopfer steigt stündlich weiter. Sie hat eine Höhe erreicht,
die das menschliche Beschuss von Zivilisten.
Nach dem verheerenden Beben und der Flutwelle in Südasien wird nun langsam
haben den Terroranschläge, Naturkatastrophen, Kriege, hungernde Kinder, Flüchtlinge. Die Welt ist voller Gewalt und Schrecken. Aber nur allzu gern frönt der Mensch dem Eskapismus, der Flucht vor dem, was wir Realität nennen.
Schön ist es auf der Welt zu sein, sagt die Biene zu dem Stachelschwein.
Wir jodeln uns vergnügt und froh durchs Leben.
Wer das Leid der Welt oder das eigene Leid nicht ab und zu beiseite schieben kann, sondern daran verzweifelt, gilt als psychisch krank. Er leidet, laut gängiger Diagnosen, an einer Depression.
Wir alle müssen permanent verleugnen, wie viel schreckliche Sachen auf der Welt jeden Tag passieren. Wir gucken zwar jeden Tag die Nachrichten und kriegen vieles mit, aber wir müssen es dann auch wieder wegpacken, um ganz normal im Alltag funktionieren zu können, um uns vielleicht auch weiter am Leben freuen zu können und nicht dauernd nur an die schlimmen Seiten des Lebens zu denken.
Lothar Schon ist Psychoanalytiker. Dass wir alles, was Unlust erregt, abzuwehren versuchen, ist für ihn eine nachvollziehbare Erkenntnis Sigmund Freuds. Wobei der Mensch, Freuds Lehre zufolge, die ihm lästigen Triebe und Gefühlsambivalenzen gar nicht wirklich los wird, sondern in dunkle und weniger dunkle Ecken seines Unbewussten verschiebt.
Alles Wesentliche ist erhalten. Und selbst was vollkommen vergessen scheint, ist noch irgendwie und irgendwo vorhanden. Nur verschüttet, der Verfügung des Individuums unzugänglich gemacht.
Der Vater der Psychoanalyse geht in seiner 1894 erstmals publizierten Lehre von den Abwehrmechanismen der Seele davon aus, dass der Mensch mit Hilfe eines zensierenden Über-Ichs bedrohliche Wünsche, Erinnerungen und Schuldgefühle ins Unbewusste verbannt. Er verdrängt sie, wie Freud es nannte. Dieses psychische Modell erinnert an ein Haus, dessen Abstellkammer niemand gern betritt. Vielleicht leugnen wir sogar, dass es sie gibt. Wie wir auch drohende Gefahren und Risiken verleugnen.
Verleugnung heißt, etwas nicht mehr wahrzunehmen, was man aber eigentlich ganz leicht sehen kann. Also ich sage mal ein Beispiel, die allermeisten Leute, die rauchen, verleugnen die Tatsache, dass es schädlich ist, obwohl man es jeden Tag lesen, hören kann. Und die EU zum Beispiel versucht, dieser Verleugnung entgegenzuwirken mit diesen scheußlichen Bildchen, die sie dann auf die Zigarettenpackungen machen. Die Bilder von den kranken Lungen und all sowas. Praktisch mit dem Holzhammer will man da die Verleugnung rückgängig machen. Es funktioniert aber nicht, weil spätestens die 10. Schachtel Zigaretten mit solchen Bildchen, da nimmt man das Bild überhaupt nicht mehr wahr, weil man es nicht wahrnehmen will.
Grab your coat and get your hand. Leave your worry on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Can't you hear a pitter-pat? And that happy tune is yours still. Life can be so sweet on the sunny side of the street.
Die neurobiologische Forschung sagt, wir nehmen Millionen von Reizen wahr, jede Minute. Aber nur ein Bruchteil davon ist uns bewusst.
Sagt der Psychologe und Verhaltenstherapeut Markos Marakos.
Wenn man sich anschaut, wie das Gehirn arbeitet, das Gehirn ist das faulste Organ, was wir im Körper haben. Es liebt den Default Mode.
Den Ruhezustand.
Da braucht es eh schon 20% der Körperenergien. Und wenn wir anfangen zu denken, braucht es 40% der Körperenergien. Deswegen versucht das Gehirn, in die Automatik zu gehen. Das ist Energiesparer.
Die klassische Verhaltenstherapie kommt ohne ein Konzept vom Unbewussten aus. Auf welche Erinnerungen und Gefühle unser träges Gehirn zeitweilig oder grundsätzlich keinen Zugriff hat, interessiert hier nicht. Die Psychoanalyse dagegen will die Leichen aus dem Keller holen.
Das Vergangene ist nicht tot. Es ist nicht einmal vergangen,
lautet ein viel zitierter Satz des amerikanischen Schriftstellers William Faulkner. Der psychoanalytischen Theorie nach offenbart sich ins Unbewusste Verdrängtes in neurotischen Symptomen, in Versprechern und Fehlleistungen, in Vermeidungsverhalten, Zwangshandlungen oder Angststörungen. Verhaltenstherapeuten wie Marcos Marakos integrieren mittlerweile tiefenpsychologische Ansätze. Denn wenn Patienten ihre Beweggründe klar werden, können sie ihr Verhalten leichter ändern.
Liegt dir gestern klar und offen, wirkst du heute kräftig frei. Kannst auch auf ein Morgen hoffen, das nicht minder glücklich sei,
wusste schließlich schon Goethe.
Wenn Sie mir zum Beispiel sagen, ich möchte aufhören zu rauchen, dann kann ich als Verhaltenstherapeut mit Ihnen Verhaltenspläne erarbeiten. Zum Beispiel, wie wollen Sie es machen? Krass oder sukzessive? Sie wollen sukzessive machen? Okay, dann kaufen Sie sich bitte eine Schachtel Zigaretten. Wie viele Zigaretten wollen Sie heute rauchen? Wie viele morgen? Wie viele übermorgen? Und so gehen wir Packung für Packung immer mit den Zigaretten runter. Variante 2, Sie hören damit auf und wir bauen Alternativverhalten auf. Das heißt, ich erarbeite mit Ihnen, wann rauchen Sie eine Zigarette? Was sind die Bedingungen, die dazu führen? Was denken Sie dann über sich? Und welche Verhalten könnten Sie stattdessen tun? Sie könnten zum Beispiel jemandem eine SMS schreiben in dem Moment, wo Sie einen bestimmten Zustand haben, wo Sie rauchen. Sie sehen, da spielt Verdrängung und Verleugnung überhaupt keine Rolle. Gehe ich aber tiefenpsychologisch an die Sache ran, könnte ich versuchen zu erarbeiten, welche Gefühle damit auftauchen und wo diese Gefühle in der Kindheit verordnet sind. Und vielleicht kommt heraus, in dem Moment, wo ich rauche, fühle ich mich vielleicht geborgen oder sicher. Und arbeite dann mit diesen Gefühlen, die mir vielleicht in Anführungszeichen nicht so bewusst waren.
Grab your coat and get your hat. Leave your worry on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street.
Sigmund Freud verwendete zunächst hypnotische Verfahren, um in die verborgenen Tiefen der Seelen vorzudringen. Bald jedoch galt es als das geeignetere Mittel, wenn die Patienten, angeregt durch ihre Träume, den Gedanken freien Lauf ließen, also frei assoziierten.
Mein Gedächtnis sagt mir, du hast es getan. Mein Stolz sagt mir, du hast es nicht getan. Schließlich gibt mein Gedächtnis nach.
Friedrich Nietzsche war sich offenbar der Tatsache bewusst, dass ein schlechtes Gewissen Dinge ungeschehen zu machen versucht. Die Verdrängungslehre lässt sich nicht mit einem Kernspintomographen belegen. Neurowissenschaftliche Experimente zeigen allenfalls, dass der Mensch unerwünschte Gedanken willentlich unterdrücken kann. In der Praxis aber erleben Psychoanalytiker seit mehr als 100 Jahren Tag für Tag, wie sehr den Menschen beiseite geschobenes, unterdrücktes, beeinflusst und auch plagt.
Wir finden natürlich, aber das ist gleichzeitig auch immer ein Vorwurf, den man der Psychoanalyse macht, wir finden in unseren Behandlungen natürlich ständig Belege dafür, wenn zum Beispiel ein Patient sich dadurch, dass man mit ihm an bestimmten Themen arbeitet, plötzlich wieder an etwas erinnert, was 20, 30, 40 Jahre lang völlig verschüttet war. Dann könnte man sagen, ist eine Verdrängung aufgehoben. Und Psychoanalyse würde sagen, das ist immer dann möglich, wenn jemand sicher sein kann, dass das, was er damals nicht verarbeiten konnte, dass er es jetzt verarbeiten kann. Und das ist etwas, womit wir arbeiten in der Psychoanalyse, also wo wir uns zur Verfügung stellen. Ich bin da und zwar geraume Zeit, 2, 3 Jahre oder so sehen wir uns regelmäßig. Und dann entsteht allmählich das Vertrauen, dass wenn Dinge kommen, die unangenehm sind und die lange, lange verdrängt waren, dass man die jetzt bewältigen kann und dann auch hinter sich lassen.
Von Scharlatanen einmal abgesehen, die Patientinnen verdrängte sexuelle Missbrauchserfahrungen förmlich einreden, wie wollen tiefenpsychologisch arbeitende Therapeuten eigentlich feststellen, ob die Erinnerungen, die jemandem während einer Behandlung plötzlich einfallen, wirklich echt sind? Nun, das wichtigste Werkzeug der Psychoanalyse ist die sogenannte Gegenübertragung. Sie fungiert als eine Art Prüfstein.
Das sind die Gefühle, die der Therapeut hat in der Arbeit mit dem Patienten und die wir für sehr wichtig halten, weil wir glauben, dass die oft ganz wichtige Hinweise geben auf das, was passiert. Und wenn da plötzlich irgendeine vermeintliche Erinnerung auftaucht, fühlt es sich ganz, ganz anders an, wenn das wirklich etwas ist, was passiert war und wo der Patient auch erschüttert ist, wenn das plötzlich wiederkommt. oder ob sie das Gefühl haben, da wird jetzt was produziert, auch das muss gar nicht willentlich geschehen, sondern es kann auch unbewusst sein, wird was produziert, weil man denkt, in der Psychoanalyse muss man sich an irgendwas erinnern, was verdrängt war oder so. Das fühlt sich dann unecht an und es bleibt ja jetzt auch nicht so stehen, sondern man fängt ja an, darüber zu sprechen und das drumherum zu erkunden und so. Also das ist ein großer Unterschied. Aber das passiert übrigens sehr selten, also dass Patienten irgendeine Erinnerung produzieren, wo man dann am Ende feststellen muss, da ist überhaupt nichts dran.
Man muss ein Stück des logischen Fadens in die Hand bekommen, unter dessen Leitung man allein in das Innere einzudringen hoffen darf,
empfahl Sigmund Freud dem Therapeuten, der ja naturgemäß auf Widerstände stoßen muss. Denn was für einen Wert hätte das Verdrängen, wenn es sich per Knopfdruck aufheben ließe? Erinnerungsspuren helfen dabei, zusammen mit dem Klienten ein stimmiges Bild seiner Kindheit zu entwickeln. Eine konstruierte, keine rekonstruierte Vergangenheit. Denn die Psychoanalyse sucht nicht nach objektiven Wahrheiten. Die Verhaltenstherapie entwickelte sich als Reaktion auf das tiefenpsychologische Fischen im Trüben. Heute nähern sich die Schulen an. So hat es sich etwa bewährt, mit den Patienten neue Verhaltensmuster zu erarbeiten, damit Konflikte und schlimme Erfahrungen ihre Wirkkraft verlieren. Marcos Marakos behandelt Menschen, die schwere Traumata erlebt haben.
In der Traumapsychotherapie gibt es den Begriff der Dissoziation. Dissoziation bedeutet, dass ich den Bezug zum Hier und Jetzt, den Bezug zu meinem inneren Erleben und Empfinden für eine kurze oder eine längere Zeit verliere. In dieser Zeit funktioniere ich aber. Wir kennen das aus der Psychotraumatologie, aus Beispielen von Folter oder Vergewaltigung, wo die Person berichtet, ab dem Moment, wo der Folterer reingekommen ist, bis mir irgendjemand Wasser aufs Gesicht geschüttet hat, ich kann mich nicht erinnern, was da passiert ist. Das ist eine Dissoziation, oder eine vergewaltigte Frau berichtet, dass ich irgendwann einmal im Rahmen der Vergewaltigung meinen Körper verlassen habe und mich von außen gesehen habe. Das sind dissoziative Zustände. Da würde ich jetzt nicht verleugnen oder verdrängen verwenden. Der Begriff der Dissoziation passt von meinem Standpunkt her besser. Und das wird hirnphysiologisch erklärt, nämlich wenn dem Menschen etwas widerfährt, was außerhalb seiner Bewältigungsmöglichkeiten ist, was zu viel für ihn ist, dann macht er, alltagssprachlich formuliert, die Schotten dicht, um sich zu schützen.
Genau genommen spricht auch die Psychoanalyse in diesen Fällen nicht von Verdrängung, erklärt Lothar schon.
Bei Traumapatienten würden wir eher von Spaltung sprechen, dass etwas abgespalten ist und deswegen nicht mehr dem Bewusstsein zugänglich gemacht werden kann. Wenn man ganz genau hinschaut, könnte man sagen, Verdrängung ist vielleicht ein Überbegriff für verschiedenste Operationen, bei denen etwas komplett verschwindet. Und eine Spezialvariante bei Traumapatienten ist die Spaltung.
I used to walk in the shade with those blues on parade, but now I'm not afraid. This rover crossed over.
Erinnerungen wandeln sich im Lauf des Lebens. Bewusste wie unbewusste Lern- und Merkprozesse formen unser Langzeitgedächtnis. Traumapatienten zum Beispiel können sich Tricks antrainieren, mit denen sie sich gezielt von panikauslösenden Erinnerungen ablenken.
Die meisten traumatisierten Patienten können sich gut an die wichtigsten Details erinnern. Die nennt man Hotspots, also das sind Details, die für sie eine besondere Bedeutung haben. Gleichzeitig ist es so, wenn man mit dem Patienten in der Therapie das traumatische Ereignis nochmal durchgeht, ist es in den meisten Fällen so, dass ihnen noch weitere Details einfallen. Und jetzt könnten wir uns darüber streiten. Wenn Sie eine Tiefenpsychologin sind, könnten Sie sagen, die wurden verdrängt. Ich persönlich habe mit dem Begriff kein Problem, aber wenn ich jetzt so ein alteingesessener Verhaltenstherapeut wäre, dann könnte ich sagen, eine Verdrängung ist etwas, was ich nicht beweisen kann. Aber was ich sagen kann, ist, dem Bewusstsein nicht zugänglich. Und dann wäre es vielleicht ein Streit um den Begriff, den ich jetzt gar nicht eingehe, weil ich den einfach nur salopp formuliert doof finde.
Obwohl die Psychoanalyse wegen ihrer spekulativen Technik umstritten ist, die Vorstellung, dass wir Dinge nicht nur vergessen, sondern oft genug angeblich sogar verdrängen, ist heute weit verbreitet. Als gäbe es dann doch eine nicht beherrschbare Macht des Unbewussten, dessen Existenz aber viele leugnen würden.
Also verdrängen, das sagt, glaube ich, jeder. Ne? Also das habe ich verdrängt oder so. Das ist wie eine Entschuldigung auch. Ne? Wäre zumindest ein Motiv, diesen Begriff zu verwenden. Also wenn ich sage, das habe ich verdrängt, dann ist es mir halt einfach so passiert und ich kann gar nichts dafür.
Wir brauchen Bücher, die auf uns wirken wie ein Unglück, das uns sehr schmerzt. Wie der Tod eines, den wir lieber hatten als uns. Wie wenn wir in Wälder vorstoßen würden, von allen Menschen weg. Wie ein Selbstmord. Ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns.
Forderte der Schriftsteller Franz Kafka, der sich selbst beim Schreiben im Übermaß öffnete, wie er sagte. Literatur und Kunst speisen sich auch aus der Wiederkehr des Verdrängten, sagt der Psychoanalytiker Lothar Schon.
Kreative Prozesse haben ja was damit zu tun, dass man sich tieferen Dimensionen in sich selbst irgendwie annähert. Insofern glaube ich, dass viele Menschen, also wir alle natürlich, wenn wir kreativ sind, auch uns mit Dingen beschäftigen, die unbewusst sind und manchmal dabei auch das Phänomen auftritt, nämlich das beim Schreiben oder beim Malen oder was auch immer man Kreatives tun kann, etwas plötzlich da ist, auftaucht, emporkommt, was lange verschüttet war. Und das ist auch ein Grund, einerseits für eine gewisse Nähe von Psychoanalyse und Kunst und andererseits für eine Skepsis vieler Künstler der Psychoanalyse gegenüber. In dem Sinne, wenn ich mich auf die Couch lege und alles analysiere, dann habe ich hinterher meine Kreativität verloren. Dann brauche ich nicht mehr malen, nicht mehr schreiben und das will ich nicht.
Wir machen uns Illusionen.
Wir beschönigen etwas.
Wir haben eine rosarote Brille auf.
Wir nehmen selektiv wahr.
Aus den Augen, aus dem Sinn.
For me and you, and I think to myself, what a wonderful world.
Der Mensch strebt nach Glück und Zufriedenheit. Aber man darf sich nicht einfach nehmen, was einem gefällt. Kultur und Zivilisation zwingen zur Selbstbeherrschung, also auch zum Verdrängen, Verleugnen und Vermeiden unangenehmer Gefühle wie Frustration, Wut und Angst.
Es ist ja ein Vorwurf an die Psychoanalyse, dass wir das Abwehrmechanismen genannt haben. Das klingt so negativ. Während die Verhaltenstherapie von Coping-Mechanismen spricht und Coping heißt Bewältigung. Also das ist sehr viel freundlicher. Es ist aber im Prinzip dasselbe gemeint.
Wobei Coping eher das bewusste Bemühen meint, unangenehme Gefühle zu unterdrücken, während die Psychoanalyse ja von unbewussten Handlungen ausgeht. Aber
mit psychoanalytischem Abwehrbegriff ist nicht eine negative Wertung verbunden, so nach dem Motto, du darfst nicht abwehren und du musst alles ins Bewusstsein lassen, um gesund zu sein. Überhaupt nicht, sondern das Verdienst der Psychoanalyse ist aus meiner Sicht gerade, dass Freud gesehen hat, wir alle müssen ständig solche Abwehrmaßnahmen unternehmen. Aber es kann natürlich im Einzelfall, je nachdem, um was es geht, ein Ausmaß annehmen, dass dabei Symptome rauskommen und jemand beginnt zu leiden unter einer Krankheit, einer psychischen. Und dann muss man gucken, ob die Abwehr so noch hilfreich und sinnvoll ist oder ob man nicht schauen muss, dass auch ein Stückchen von dem, was da abgewehrt wird, doch wieder zugänglich gemacht wird demjenigen.
Can't you hear a pit-a-pat and that happy tune is your still? Life can be so sweet on the sunny side of the street.
Sehr interessant finde ich Menschen wie zum Beispiel den Dalai Lama. Das sind ja Menschen, die mit Hilfe von Meditation zu ganz anderen Wahrnehmungssphären kommen. Oder Menschen, die Mindfulness-based Psychotherapeuten sind, die vielleicht selber viel meditiert haben und mit solchen außergewöhnlichen Zuständen tagtäglich zu tun haben.
Marcos Marakos meint Therapeuten, die in der Behandlung mit Achtsamkeitsübungen arbeiten.
Wenn man mit ihnen spricht, dann sagen sie, ich bin gar nicht mehr in dieser Dualität gefangen, in der Dualität nehme wahr, nehme nicht wahr, bewerte positiv, bewerte negativ, sondern ich bin nur Wahrnehmung. Das heißt, viele der Fragen, die wir stellen, zum Beispiel die Frage, ist es gut, dass wir verleugnen oder nicht, lösen sich auf, wenn ich in einem Zustand der Einsheit bin. Und das finde ich viel interessanter, weil die Hypothese, wir verleugnen deswegen, um uns zu schützen, die ist zwar rational, aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, der Mensch, in dem Moment, wo ich meinem Gehirn beibringe, sei wacher Bewusstsein, nehme ich viel, viel mehr wahr und setze es dann nicht wertend zu mir in Beziehung, sondern es fließt an mir vorbei. Und so eine Wahrnehmungsschwelle finde ich viel interessanter, als sich darüber Gedanken zu machen, ob der Mensch tatsächlich vermeidet oder verleugnet.
Erhöhte Aufmerksamkeit, neudeutsch Mindfulness genannt, erweitert das Bewusstsein und damit auch den Begriff von Realität, so die Hoffnung der von der buddhistischen Zen-Lehre inspirierten Therapeuten. Allerdings kann man sich auch wegmeditieren. Wer ständig in anderen Sphären schwebt, nimmt möglicherweise alltägliche Probleme kaum noch wahr. Das ozeanische Gefühl, mit dem Weltall zu verschmelzen, könnte dann auch einer Verdrängung im psychoanalytischen Sinn dienen.
Grab your coat and get your hat. Leave your worry on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street.
Unentwegt gilt es also, das rechte Maß zu finden zwischen Loslassen und Festhalten, zwischen Erinnern und Vergessen, zwischen dem Drang, Impulsen nachzugeben und der Notwendigkeit, sie zu unterdrücken, zwischen Vergegenwärtigen und Verleugnen. Das Leben ist ein einziger Balanceakt.
Sie hörten Verdrängen und Verleugnen, Abwehrmechanismen der Seele von Justina Schreiber. Es sprachen Beate Himmelstoß und Heinz Peter. Ton und Technik Andreas Lucke und Ulrike Schwarz. Regie Eva Demmelhuber. Eine Sendung von Radio Wissen.